Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast.
Herzlich willkommen zu unserem tiermedizinischen Podcast, bei dem ich heute wieder als Ihr Host durch eine spannende Folge führen darf. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Tierbesitzer betrifft, aber oft unterschätzt wird. Übergewicht bei Hunden und Katzen. Fast die Hälfte aller Haustiere in Deutschland ist zu schwer. Übergewicht ist nicht nur ein kosmetisches Problem, sondern kann ernsthafte gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Ich bin Manuela Bauer und ich spreche heute mit Dr. Susanne Schumacher darüber, warum so viele Tiere zu viel auf die Waage bringen und welche Faktoren dabei eine Rolle spielen. Hallo Frau Dr. Schumacher.
Hallo Frau Bauer.
Ich stelle Sie kurz vor. Nach Ihrem Tiermedizinstudium an der LMU für München und in Arbeit in Kleintierpraxen haben Sie sich auf Ernährungsberatung und klinische Diätetik für Tiere spezialisiert. Seit Ihrer Promotion am Lehrstuhl für Tierernährung der LMU konzentrieren Sie sich seit 2003 auf die Ernährungsberatung. Seit 2009 sind Sie Teil des Teams der Tierklinik Oberhaching. Die Hälfte der Hunde und Katzen hat Übergewicht. Das ist ja wirklich eine alarmierend hohe Zahl. Ob ein Zweibeiner Übergewicht hat, das legt der BMI fest. Welchen Richtwert gibt es denn für Hunde und Katzen, an dem ich jetzt als Halter mich orientieren kann?
Ja, es ist tatsächlich alarmierend, dass ungefähr die Hälfte der Tiere übergewichtig ist, je nach Studie sogar bis zu 60%. Oft wird das Problem unterschätzt. Wir haben uns fast schon an etwas zu dicke Tiere gewöhnt. Erstaunlicherweise kommen aber Tierbesitzer selten in die Ernährungssprechstunde, weil das Tier übergewichtig sind. Das sind tatsächlich weniger als 10%. Die meisten kommen aus ganz anderen Gründen. Manchmal durchaus auch wegen Erkrankungen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären, wenn das Tier schlank gewesen wäre. Ob ein Tier übergewichtig ist, können wir relativ einfach beurteilen, auch der Besitzer selbst. Für Hunde und Katzen gibt es ebenfalls einen Index. Hier gilt aber nicht der BMI wie beim Menschen, der Gewicht zur Körpergröße ins Verhältnis setzt. Das wäre nicht sinnvoll, weil unsere Haustiere je nach Rasse ganz unterschiedliche Proportionen haben. Für Hunde und Katzen gilt der sogenannte BCS, der Body Condition Score, mithilfe dessen der Ernährungszustand zu beurteilen ist. Der am häufigsten verwendete Score weist eine Skala von 1 bis 9 auf. Das Idealgewicht liegt in der Mitte, also zwischen 4 und 5. Zu jeder Stufe ist eine genaue Beschreibung angegeben, die die Einschätzung auf dieser Skala erlaubt. Eine Stufe entspricht ungefähr 10% Über- oder Untergewicht. Wenn das Gewicht bis zu 20% über dem Idealgewicht ist, sprechen wir von Übergewicht, bei mehr als 20% schon von Adipositas, also Fettleibigkeit. Bringt zum Beispiel ein Hund mit einem Idealgewicht von 20 Kilo 24 Kilo auf die Waage, ist er schon adipös. Und dieser Hund hätte dann einen BCS von ungefähr 7. Das sind zwar nur 4 Kilogramm Übergewicht, mögen wir vielleicht denken, aber es sind 20% Übergewicht. Vergleichbar, wenn jemand mit einem Idealgewicht von 65 Kilo fast 80 Kilo wiegen würde.
Ich glaube, ich habe da auch schon mal eine Grafik gesehen über den BCS. Da sieht man ganz genau, wie viel, ne? Also da stehen die Rippen noch ein bisschen raus, da gar nicht mehr, da ist die Taille nicht mehr vorhanden. Wie kann denn ich als Tierbesitzer, als Tierhalter selber feststellen, ob mein Tier Übergewicht hat? Kann ich das durch Abtasten feststellen oder sowas?
Ja, Abtasten ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Abtasten, die sogenannte Palpation, liefert wichtige Hinweise, aber auch die sogenannte Adspektion, also die Betrachtung des Tieres. Wenn ein Tier idealgewichtig ist, sollten die Rippen ohne Druck ganz leicht zu ertasten sein. Und wenn wir das Tier von der Seite ansehen, sollte eine eingezogene Bauchlinie sichtbar sein und beim Blick von oben auch wirklich eine Taille erkennbar. Wenn die Konturen nicht sichtbar sind und die Rippen nur mit größerem Druck zu spüren, ist das Tier wahrscheinlich übergewichtig.
Darf man das, sage ich jetzt mal, ich betreue so eine ältere Hundedame, darf man das bei älteren Tieren ein bisschen lockerer sehen oder muss man da auch so streng sein?
Nee, also bei älteren Tieren sollte man da auch schon streng sein. Also gerade ältere Tiere haben natürlich auch oft gesundheitliche Probleme wie Arthrose oder sowas und sollten tatsächlich auch schlank sein.
Ja, also Arthrose-Probleme hat sie auch. Da werden wir doch nochmal drauf achten müssen.
Wir nehmen tatsächlich in der Tierklinik auch bei jeder Allgemeinuntersuchung den BCS auf, aber auch der Tierbesitzer kann das selbst machen. Im Internet findet man auch die Skalen und da sind wirklich die Kriterien zu jeder Stufe angegeben und auch mit Zeichnungen ergänzt, so
also ich denke, wir werden da relativ ja, super. Einfach ist. Wollte ich nämlich gerade noch sagen, ich wollte einen Link von so einer Skala unbedingt bei den Shownotes dann einfügen. Da können unsere Hörerinnen und Hörer dann nachgucken. Super. Jetzt habe ich schon die Senioren angesprochen. Wie sieht es denn mit den Welpen aus? Gilt der BCS auch schon für Welpen?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für Welpen ist der BCS nicht bzw. nicht uneingeschränkt anzuwenden. Welpen sollten schlank sein, denn bei einer Überversorgung mit Kalorien werden Welpen in der Regel nicht dick, sondern wachsen zu schnell. Und das führt dann zu einer übermäßigen Belastung des noch unausgereiften Skelettsystems. Mhm. Und daraus können sich wirklich verschiedene orthopädische Probleme ergeben, gerade auch bei Rassen, die vielleicht zur Hüftgelenks- oder Ellbogendysplasie neigen. In einzelnen Fällen kann es sogar, habe ich schon gesehen, zu Spontanfrakturen kommen. Wenn zum Beispiel ein Welpe einen fütterungsbedingten Kalziummangel hat und gleichzeitig zu schwer ist, also zu schnell gewachsen ist, zum Glück kommt es aber selten vor, weil viele Halter sind inzwischen gut informiert und wissen, dass gerade Tiere im Wachstum einen sehr hohen Kalziumbedarf haben. Ich will das mal kurz an einem Beispiel noch erklären. Ein Dockenwelpe mit 3 Monaten und einem Gewicht von ungefähr 20 Kilo braucht, das kommt so ungefähr hin, wenn eine ausgewachsene Dogge dann 70 Kilo hat. Der Welpe braucht mit 20 Kilo ungefähr 8000 Milligramm an Kalzium, das sind 8 Gramm, während ein Kind mit dem gleichen Gewicht von 20 Kilo weniger als 1 Gramm am Tag benötigt. Der wachsende Hund braucht also 8-mal so viel Kalzium wie das Kind. Und deswegen ist es auch schlüssig, dass der Kalziumbedarf eines Hundes niemals über Milchprodukte zu decken ist. Würde man bei der Dogge aus unserem Beispiel den Kalziumbedarf zum Beispiel über Quark decken wollen, müsste dieser Welpe täglich 8 Kilo Quark fressen.
Um
Gottes
Willen. Das
ist natürlich nicht möglich und auch nicht sinnvoll. Mhm. Aber nochmal zum BCS. Mhm. Bei Welpen würde ich den nicht anwenden. Für Welpen empfiehlt sich immer, eine sogenannte Wachstumskurve zu erstellen, der das Geburtsdatum und die Elterngewichte zugrunde gelegt werden. Bei Welpen sollte man sich also immer nach der Wachstumskurve orientieren und nicht am BCS. Mhm. Vielleicht fragt man sich jetzt, warum nicht auch für Kinder eine Wachstumskurve erstellt werden müsste. Das erklärt sich aber, wenn man bedenkt, dass ein Welpe im ersten Lebensjahr sein Geburtsgewicht fast versiebzigfacht und ein Kind aber nur verdreifacht. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist also um ein Vielfaches höher. Im Alter von einem Jahr sind die meisten Hunde und Katzen bereits ausgewachsen, aber ein Baby natürlich noch weit davon entfernt. Auch ist die Figur eines oft sehr schlaksigen Teenagers nicht mit der eines erwachsenen Menschen zu vergleichen. Hunde im Wachstum dürfen also und sollen sogar sehr schlank sein. Mhm. Leider werden Hundehalter aus Unwissenheit sogar angesprochen, dass ihr Junghund zu dünn ist, obwohl er sich eigentlich perfekt nach der entwickelt. Wachstumskurve und somit optimal entwickelt. Mhm. Es gilt auch seit vielen Jahren das Gerücht, dass eine Proteinüberversorgung zu Wachstumsstörungen führt. Es ist aber tatsächlich die Kalorienversorgung bzw. die Kalorienüberversorgung entscheidend. Das ist unbedingt zu vermeiden, nicht nur, aber gerade beim wachsenden Tier.
Also wäre es zu empfehlen, dass man sich mit einem Welpen vielleicht an einen Ernährungsberater wendet, damit man genau die richtige Ration zusammenstellt. Genau.
Mhm. Und sich auch eine Wachstumskurve erstellen lässt.
Genau.
Das können viele Tierärzte auch, ohne dass sie auf Ernährung spezialisiert sind.
Ja, manche Tierhalter und Tierhalterinnen, die sagen, ja, mein Tier ist ja kastriert und deswegen neigt es zu Übergewicht. Steckt da was dahinter oder ist es so ein bisschen eine Ausrede, sage ich jetzt mal?
Nee, das stimmt durchaus. Okay. Durch die hormonelle Umstellung vermindert sich in der Regel der Kalorienbedarf. Und daher kann es wirklich sinnvoll scheinen, schon gleich nach der Kastration prophylaktisch ungefähr 20% weniger an Kalorien zuzuführen, um Übergewicht gar nicht erst entstehen zu lassen. Kastrierte Tiere können durchaus schlank sein und das Gute ist, wir Tierbesitzer haben es auch in der Hand. Aber nicht nur die Kastration kann einen niedrigeren Energiebedarf zur Folge haben, sondern auch verschiedene Medikamente oder Erkrankungen wie eine Schilddrüsenunterfunktion beim Hund, wenig Bewegung, Aber auch das Alter, auch mit fortschreitendem Alter sinkt der Kalorienbedarf, vor allem beim Hund. Und dem sollte man Rechnung tragen und auch dann die Futtermenge reduzieren, wenn das Tier langsam ins Seniorenalter kommt.
Jetzt kenne ich das von Katzen, zumindest ich von meiner Katze damals, die Mina, die hatte nach der Kastration, ja, die hat so eine Art Hängebauch entwickelt. Kommt das von der Kastration oder gibt es da andere Ursachen?
Nee, bei Katzen ist dieser Hängebauch sozusagen normal, auch bei Großkatzen. Das dient einfach der Beweglichkeit. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Übergewicht zu tun, aber natürlich sollte es auch keine Ausrede sein, dass die Katze jetzt dick ist.
Gibt es denn Rassen, die eher zu Übergewicht neigen, also sowohl Hunde als auch Katzenrassen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass einige Rassen eher zu Übergewicht neigen, zum Beispiel der Labrador oder auch der Beagle. Bei Katzen vielleicht Perserkatzen oder generell auch Katzen, die im Haus gehalten werden und keinen Freigang haben. In verschiedenen Studien wurden sogar Genvarianten identifiziert, die ähnlich wie bei Menschen Fettleibigkeit begünstigen können. Aber das ist kein Grund, das als gegeben hinzunehmen, dass jetzt zum Beispiel Labradore einfach ein bisschen dicker sind. Wir können dem durchaus Rechnung tragen und auch ein Labrador darf schlank sein. Neben den Genen spielen nämlich immer auch die Umweltfaktoren eine Rolle und hierzu gehört auch oder vor allem die Fütterung.
Sie haben gesagt Perserkatze, man kann ja auch da ein bisschen getäuscht werden durch die Optik wegen dem vielen Fell. Ne? Es gibt ja Rassen sowohl bei Hunden als auch Katzen, da sehen wir gar nicht genau, wie die wirkliche Körperform ist, weil so einfach so viel Fell da ist.
Ja, also den BCS kann man dann auch schon mal beim Hund nach dem Baden beurteilen.
Okay. Bei der Katze wird es schwierig, die baden nicht so gern. Welche gesundheitlichen Folgen kann denn Übergewicht bei Haustieren haben?
Die gesundheitlichen Folgen können erheblich sein. Auch das ist ähnlich der Situation beim Menschen. Übergewicht kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen, Arthrose, auch Diabetes mellitus, insbesondere bei Katzen. Es kommen auch weitere Faktoren dazu, die man bedenken muss. Die übergewichtigen Tiere haben oft ein höheres Narkoserisiko. Bestimmte Tumorerkrankungen können begünstigt werden und auch die Entstehung von bestimmten Harnsteinen. Und generell begünstigt zu viel Körperfett auch einfach Entzündungsprozesse im Körper. Auch ein hoher Prozentsatz der Tiere, die an einem Kreuzbandriss operiert werden müssen, sind übergewichtig, was vielleicht teilweise vermeidbar wäre, wenn sie in einem schlanken Zustand gewesen wären. Ganz wichtig sind meiner Meinung nach auch die eingeschränkte Bewegungsfreude und somit auch Lebensqualität. Ist das Tier zu dick, bewegt sich es oft auch nicht so gerne und bewegt sich es weniger, wird es noch dicker. Das ist ein Teufelskreis, den wir kennen, den wir aber gut unterbrechen können. Ganz interessant ist es, dass auch die Lebenserwartung, nicht nur die Lebensqualität bei schlanken Hunden höher ist, und zwar ganz signifikant. Ein schlanker Hund hat tatsächlich im Durchschnitt eine um 20% höhere Lebenserwartung als ein übergewichtiger Hund.
Das ist viel.
Das sind ungefähr 2 Jahre und es ist in Anbetracht der Lebenserwartung eines Hundes doch ganz beträchtlich. Man sollte Übergewicht also überhaupt nicht bagatellisieren, auch wenn das Tier so nett aussieht, wenn es ein bisschen pummelig ist, kann es doch ernsthafte Folgen nach sich ziehen.
Sie haben gerade gesagt, dass eins das andere bedingt. Ist man zu dick, bewegt man sich weniger und dann kommt man in den Kreislauf rein. Ich wollte gerade fragen, was sind die Hauptursachen? Ist es zu wenig Bewegung oder ist es zu viel Futter oder wirklich ein Zusammenspiel?
Ja, also die Ursache von Übergewicht ist eigentlich immer eine Kalorienzufuhr, die den individuellen Bedarf des Tieres überschreitet. Immer. Aber trotzdem stimmt es, bewegt sich das Tier weniger, benötigt es natürlich auch weniger Kalorien. Und hierbei ist es zum Beispiel auch nicht relevant, ob der Besitzer jetzt Trockenfutter oder Frischfutter füttern möchte. Auf die Kalorienzufuhr kommt es an. Trockenfutter oder auch getrocknete Kauartikel, Leckerchen, haben wegen des Wasserentzugs bei der Trocknung einen ungefähr 4-mal so hohen Kaloriengehalt wie das vergleichbare frische Produkt oder wie Nassfutter, das ja einen hohen Wassergehalt von 70% oder 80% aufweist. Und das muss natürlich in der Zuteilung der Mengen berücksichtigt werden. Zum Beispiel liefern 100 Gramm Trockenfutter ungefähr 300 oder 400 Kalorien und 100 Gramm Nassfutter nur 100 Kalorien. Insofern kann es tatsächlich hilfreich sein, eher Feuchtfutter zu geben, auch aus psychologischen Gründen, da mehr Volumen zugeteilt werden darf. Statt 100 Gramm Trockenfutter darf man dann 400 Gramm Nassfutter geben. Der Napf sieht voller aus für den Hund und auch für den Besitzer oder für die Katze. Vielen Besitzern fällt es damit einfach leichter, weil sie nicht das Gefühl haben, ihr Tier bekommt ja so wenig.
Wie ist denn der Einfluss von Bewegung? Bringt es wirklich was, wenn ich dann jetzt statt 2 Stunden 4 Stunden spazieren gehe?
Die Bewegung spielt natürlich auch eine Rolle, wird aber eher überschätzt, beziehungsweise der Kalorienmehrverbrauch wird zu hoch bewertet. Mhm. Viel entscheidender ist die Begrenzung der Kalorienzufuhr, wenn ein Tier abnehmen soll. Und wenn Sie tatsächlich in der Abnehmphase 4 Stunden spazieren gehen, wird der Hund danach gleich wieder zunehmen, sobald Sie das wieder abstellen oder reduzieren. Wobei es natürlich für Hund und Herrchen oder Frauchen gesund sein kann, sich mehr zu bewegen. Aber es sollte einfach eine gut praktikable Lösung gefunden werden, die auch langfristig dann umsetzbar ist. Mhm. Unsere Tiere bewegen sich generell weniger als früher. Die wenigsten Hunde werden als Hüte- oder Jagdhunde oder sogar als Schlittenhunde gehalten, die natürlich einen viel höheren Kalorienverbrauch haben. Viele Hunde werden ja sogar zeitweise getragen oder im Fahrradanhänger transportiert und auch nicht alle Katzen klettern auf Bäume. Viele werden als reine Hauskatzen ohne Freigang gehalten und bewegen sich dadurch auch etwas weniger. Also Bewegung ist gut und gesund, ersetzt aber leider nicht die Notwendigkeit der Kalorienreduktion, wenn ein Tier abnehmen soll.
Also das kann ich auch bestätigen im Fitnessstudio. 1 Stunde auf dem Fahrrad und wie viel habe ich verbraucht? 200 Kalorien. Das ist so ein kleiner Riegel, so ein Schokoriegel.
So ist es, ja.
Also praktisch nichts.
Genau, und dann wird der Hund gleich wieder belohnt, wenn er 4 Stunden gelaufen ist.
Und ich
dann
hat auch, man das ja, schon ich belohne mich natürlich auch, ich war jetzt 1 Stunde auf dem Fahrrad. Genau. Ja. Genau, kommen wir zur Belohnung. Viele Halter, die verbinden ja Leckerlis, die sie ihren Tieren geben, mit Fürsorge und auch Ausdruck der Liebe. Wie kann man denn verhindern, dass das, naja, etwas außer Kontrolle gerät?
Ja, das ist ein sehr sensibles Thema. Die Gabe von Leckerchen ist tatsächlich mit Fürsorge und Zuwendung assoziiert und sogar ein wohlgenährter Ernährungszustand ist oft auch mit guter Pflege und Wohlstand wird in Verbindung gebracht. Da muss man vielleicht ein bisschen umdenken und Zuwendung anderweitig geben, zum Beispiel über Beschäftigung oder Spiel oder Lob. Manchmal reicht vielleicht auch schon eine Streicheleinheit. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber man kann Leckerchen zumindest definiert zuteilen, zum Beispiel aus einer abgewogenen Tagesmenge. Oder bei Trockenfütterung einen Teil des Futters hierfür gleich abzweigen. Und auch bei Nassfütterung haben wir viele Möglichkeiten. Ganz wichtig ist, den Kaloriengehalt der Snacks nicht zu unterschätzen. Getrocknete Produkte sind besonders energiereich. Nur 40 Gramm Leckerchen, das ist nicht viel, können ganz schnell 200 Kalorien enthalten. Aber auch ein einziges Wiener Würstchen liefert über 200 Kalorien.
Da ist ziemlich viel Fett drin.
Ja, und das eine Wiener Würstchen kann dann schon fast ein Viertel des Tagesbedarfs an Kalorien decken. Bei einem Hund, der zum Beispiel 20 Kilo hat, der benötigt weniger als 1000 Kalorien am Tag. Auch ein getrocknetes Schweineohr liefert ungefähr 200 Kalorien und deshalb darf es zum Kauen auch durchaus mal eine Karotte sein. Die enthält nur ungefähr 30 Kalorien. Und zur Belohnunggabe als Leckerchen eignen sich generell kalorienarme Snacks wie Gemüse oder auch mal Obst. Blaubeeren und Himbeeren sind klein, haben wenig Kalorien, auch ein Stück Wassermelone oder ein Stück Apfel darf mal sein. Salatgurke ist besonders kalorienarm und hält pro 100 Gramm Gurke tatsächlich nur 10 Kalorien. Und manche Hunde mögen das auch, die Katzen eher nicht so
Katzen
gerne.
Katzen weniger, wollte ich auch sagen. Ja.
Genau.
Die hätte mich nur komisch angeguckt, die Mina.
Ja, aber auch magere Hühnerbrust ist kalorienarm und kann in Stückchen als Leckerchen durchaus verwendet werden. Mit Banane sollte man eher zurückhaltend sein, wenn ein Tier abnehmen soll. Die ist vergleichsweise stärke- und damit kalorienreich, enthält aber trotzdem nur halb so viele Kalorien wie das Wiener Würstchen. Überhaupt kann man alle Leckerchen in sehr kleine Stücke zerteilen, denn für das Tier zählt das Leckerchen an sich und nicht die Menge oder die Größe der Belohnung. Und zum Kauen kann man auch mal ein geeignetes Kauholz nehmen oder die Karotte darf auch mal den Ochsenzimmer ersetzen. Generell sollten über Leckerchen nicht mehr als ungefähr 10% des Tagesbedarfs an Kalorien gedeckt werden. Schon allein deshalb, weil man hierdurch den Nährstoffgehalt des Hauptfutters verdünnt. Die meisten Leckerchen enthalten zum Beispiel kein Kalzium. Das gilt übrigens auch für schlanke Tiere, dass trotzdem nicht mehr als 10% des Tagesbedarfs über Leckerchen gedeckt werden sollten.
Ja, das A und O, glaube ich, ist es wirklich von der Tagesration immer abzuziehen. Da ist nämlich bei mir und der Halterin von der Milka auch ein Fehler aufgetreten anfangs. Die hat mir nämlich immer so Trockenfutter mitgegeben in so einem Beutelchen. Und ich bin davon ausgegangen, dass das von der Tagesration abgezogen wurde und habe ihr das alles immer gegeben, wenn sie bei mir war. Und dann hat sie mich gefragt, du gibst ihr immer alles? Und ich so, ist ja abgezogen. Sie, nee, ich habe da nichts abgezogen. Ich so, das muss ich wissen. Ne? Also Milka fand es super, aber wir sind da jetzt leider schlauer geworden. Wie sieht es denn generell mit den Fütterungsempfehlungen aus, die auf den Packungen und Dosen stehen? Kann man sich da drauf verlassen? Da steht ja dann immer Alter und Gewicht und man darf so und so viel geben. Stimmt das denn bei jeder Rasse dann auch? Oder?
Nein, also die Fütterungsempfehlungen sind tatsächlich häufig zu hoch, weil die individuelle Gegebenheiten ja gar nicht berücksichtigen können. Der Kalorienbedarf ist aber individuell sehr unterschiedlich. Wenn zum Beispiel ein 23 Kilogramm schwerer Hund durchschnittlich 1000 Kalorien am Tag braucht, kann es sein, dass der eine Hund auch 1200 Kalorien aufnehmen muss, um sein Idealgewicht zu halten und der andere Hund aber nur 800 Kalorien. Und daher sollte die Futtermenge nach Gewicht des Tieres zugeteilt werden und nicht nach der Packungsangabe. Und zwar, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, immer nach dem Idealgewicht und nicht nach dem aktuellen Übergewicht. Oft werden aus Unwissenheit auch übergewichtige Tiere nach den Packungsangaben für das aktuelle Gewicht gefüttert und nehmen dann natürlich immer weiter zu. Dazu kommt noch, dass die meisten Leckerchen und Extras tatsächlich zusätzlich gegeben werden, ohne dass das bedacht wird. Und nicht selten sehe ich auch in den Rationsüberprüfungen, dass allein die Leckerchen 30% oder 40% des Gesamtbedarfs an Kalorien ausmachen. Und neben der hohen Kalorienzufuhr ist da auch immer die Nährstoffversorgung zu beachten. Den meisten Leckerchen sind keine essentiellen Nährstoffe zugesetzt, wie zum Beispiel Calcium oder Vitamin D. Und verwendet man eine sehr hohe Menge an Leckerchen oder Extras und reduziert deswegen das Hauptfutter, kann tatsächlich ein Nährstoffmangel resultieren. Oder auch ein ungünstiges Calcium-Phosphor-Verhältnis, das für Tiere sehr wichtig ist, weil Snacks meistens phosphorreich, aber kalziumarm sind.
Jetzt wissen wir ja alle, die Kilos gehen schnell rauf, aber langsam wieder runter. Wir versuchen dann vielleicht ja alle möglichen Arten von Diäten oder FDH. Wie greift man das bei den Tieren an, wenn die Kilos wieder runter müssen?
Ja, also FDH ist tatsächlich keine so gute Idee, da in der Hälfte des Futters ja auch nur halb so viel Nährstoffe enthalten sind. Und Hunde haben einen sehr hohen Bedarf an einigen Nährstoffen, auch Mineralstoffen, deutlich höher als beim Menschen, der dann mit der halben Futtermenge natürlich nicht gedeckt wäre. Und häufig ist tatsächlich erforderlich, die Kalorienzufuhr um ungefähr 40% gegenüber der bisherigen Fütterung zu reduzieren, damit das Tier abnimmt.
Aber gebe ich da Nahrungsergänzung dazu, damit, wie gesagt, kein Mangel entsteht, wenn ich 40% weniger gebe?
Ja, das ist tatsächlich zum Beispiel auch in kommerziellen Diäten so vorgesehen oder auch wenn man selber kocht, aber das sollte natürlich nach Rationsberechnung erfolgen und nicht irgendwie Pi mal Daumen.
Das heißt so, Diätfutter, was ich im Handel kriege, da ist es aber ausgewogen?
Ja, zum Teil, also in speziell für diese Indikation vorgesehenen Diätfuttermitteln wird der Sachverhalt berücksichtigt. Das heißt, die Energiedichte ist niedrig, es ist ein erhöhter Gehalt an Mineralien und Vitaminen gegeben, oft auch ein höherer Ballaststoffgehalt, der das Abnehmen erleichtert. Aber viele Leitfutter sind weniger geeignet. Die enthalten oft einfach nur weniger Kalorien als andere Sorten des gleichen Herstellers, sind aber nicht zwangsläufig kalorienreduziert und weisen auch nicht immer entsprechend höhere Nährstoffgehalte auf.
Ja, das kennt man von den Leitprodukten bei Menschen, ne?
Mhm.
Wenn ich jetzt bei der Diät selber kochen wollte, kriege ich das denn selber hin mit dem ganzen Ausrechnen? Ist das für einen Laien machbar, sag ich mal?
Ja, also da sollte man sich schon Hilfe holen. Mit Kochrationen klappt die Gewichtsreduktion meistens wirklich sehr gut, sollte aber nach individueller Rationsberechnung erfolgen. Bei Rationen zur eigenen Zubereitung wird zum Beispiel niedriger Fettgehalt und ein hoher Ballaststoffanteil eingestellt. Der Proteinanteil wird aber nicht zu knapp gestaltet, damit das Tier nicht an Muskelmasse verliert. Die benötigte Kalorienzufuhr wird berechnet im Vergleich zur bisherigen Fütterung und dann die Ration individuell gestaltet. Kochrationen müssen unbedingt mit Mineralien und Vitaminen, auch mit essentiellen Fettsäuren, ergänzt werden. Andernfalls besteht ein Mangel bei Kochrationen, zum Beispiel an Calcium, Vitamin D, Jod, Zink, Omega-3-Fettsäuren und auch an anderen Nährstoffen. Es ist auch nicht zwingend erforderlich, tatsächlich zu kochen. Genauso gut könnte ein mageres Fleisch aus der Dose verwendet werden und Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Reis in Form von Flocken, das ist dann relativ unaufwendig. Mineralien, Öle und Ballaststoffe werden ergänzt nach Rationsberechnung. Es ist übrigens auch nicht der Kohlenhydratgehalt, der dick macht, sondern die Gesamtkalorienzufuhr. Bei individuellen Rationen wird natürlich ein gewisser Anteil an Leckerchen gleich eingerechnet, wenn die Halter das wünschen. Und wenn zum Beispiel Reis in die Ration integriert ist, könnte das auch in Form von Reiswaffeln gegeben werden, die dann gleichzeitig als Snack oder Belohnung dienen können. Beim Hund funktioniert das manchmal ganz gut, wenn er das mag.
Jetzt kennen wir ja alle den bösen, bösen Jojo-Effekt. Kennen den Tiere auch? Taucht er da auch auf?
Ja, durchaus. Daher sollte man nach erfolgter Gewichtsabnahme nicht wieder zu den vorherigen Futtermengen übergehen und natürlich auch nicht zu den alten Gewohnheiten. Oft kann man nach der erfolgreichen Abnahme die Kalorienzufuhr wieder ein bisschen nach oben korrigieren, sollte aber das Idealgewicht immer im Auge haben und auch die wöchentliche Gewichtskontrolle fortsetzen.
Super. Vielen Dank, Frau Dr. Schumacher, für die praktischen Tipps, wie man das Gewicht seines tierischen Lieblings richtig einschätzt und auch kontrolliert regelmäßig. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Haustier leicht pummelig ist oder schon übergewichtig, dann machen Sie doch einen Termin bei Frau Dr. Schumacher aus, damit Ihr Hund oder die Katze noch viele gesunde, glückliche Jahre hat und bis ins hohe Alter fit bleibt. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Bei uns geht's in der nächsten Folge mit spannenden Neuigkeiten weiter. An der Tierklinik Oberhaching gibt's nun auch OPs für künstliche Mini-Hüftgelenke für Katzen und kleine Hunderassen. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Tschüss und danke, Frau Dr. Schumacher, für das Gespräch.
Tschüss.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.